Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 66. Episode des Netpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Update zur Überwachungsverordnung, Preisgestaltung durch KI und KI versus Urheberinnen. Wir nehmen am Freitag, 22. August 2025 auf. Ich bin Jörg.
Mein Name ist Kire.
Und ich bin Rahel.
Und wir springen gleich in den Hauptteil. Wie gesagt, von Jörg gibt es ein Update zur Überwachungsverordnung 5. Und zwar haben wir hier einige Neuigkeiten zu besprechen. Wir möchten gleich einsteigen mit einer Rückmeldung in diesem Zusammenhang. Da haben wir das letzte Mal ja darüber diskutiert, um den Wegzug und den drohenden Wegzug von Proton aus der Schweiz, die ihre Server und Dienste mehr und mehr in die EU oder auch nach Norwegen verlegen möchten oder mindestens diese Absicht kundgetan haben. Unter anderem ist auch Norwegen ins Gespräch gekommen und wir haben uns in der letzten Folge gefragt, ob dann die DSGVO gelten würde für Norwegen, und Martin hat sich gemeldet und entsprechend auch bestätigt, dass die DSGVO für Norwegen gilt, da sie in der EFTA sind, und auch noch angemerkt, dass Proton ja bereits auch Infrastruktur in Norwegen nützt. Dann haben wir in der letzten Woche, darüber haben wir auch schon gesprochen in früheren Episode des Netzpodcasts, ja Unterschriften gegen die Überwachungsverordnung gesammelt oder gegen diese Verschärfung der Verordnung gesammelt. Da sind über 50.000 Unterschriften zusammengekommen, die sich eben gegen den Ausbau der Verordnung zum Bundesgesetz betreffend Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs stemmen. Neu ist ja da, dass alle Dienste, die eine Kommunikation im Internet ermöglichen und in der Schweiz beheimatet sind, ihre BenutzerInnen identifizieren müssten, und dies, sobald sie von mindestens 5.000 BenutzerInnen verwendet werden. Davon sind nicht nur Messenger betroffen, also typische Kommunikationsdienste, sondern haben eben auch alles, was irgendwie Kommunikation ermöglichen würde. Das heißt auch, dass zum Beispiel eine anonyme Nutzung von Diensten, mit denen man gemeinsam Dokumente bearbeiten kann, ebenfalls davon betroffen wären und die nicht mehr ohne Registrierung verwendet werden könnten. Zusammen mit Campax haben wir ja, wie gesagt, eine Petition gestartet gegen diesen Ausbau des Überwachungsstaates. Über 50.000 Personen haben unterschrieben. In der letzten Woche konnten wir diese der Bundeskanzlei zu Handen von Bundesrat Beat Jans überreichen.
Diese Petition, das ist ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ist das ein super wichtiges Signal, also 15.000 Leute sind ja viel, merci allen auch, die zuhören und unterschrieben haben. Auf der anderen Seite ist eine Petition ja nicht wie eine Initiative oder ein Referendum ein hartes Instrument, sondern ja, man kann das je nach Thema auch ignorieren, aber ja, muss schon gut überlegen, was man damit macht als Bundesrat. Was ist denn nun zu erwarten, was mit dieser Verordnung passiert?
Ja, es ist natürlich definitiv so, es ist ein wenig verbindliches Instrument, dafür kann man es auch ziemlich schnell lancieren und hat eine schnelle Wirkung in dem Sinne. Es wird da jetzt dann in den kommenden Wochen mit einer Reaktion bereits zu rechnen sein. Das kommt dann in die entsprechende Kommission. Und die Kommission hat sich ja auch schon kritisch geäußert zu Handen vom Bundesrat und des Departements. Und das ist natürlich dann eine wichtige Unterstützung, wenn sie auch sehen, dass sich eben nicht nur die Verbände und Organisationen in der Vernehmlassung kritisch äußern und auch die Meinung ja aufnehmen, die ja die Kommission selber auch hat, sondern wenn jetzt auch noch die Bevölkerung innerhalb von kurzer Zeit in dem Sinne ein Statement abgibt und sagt, ja, jetzt sind da 15.000 Personen, die das eben entsprechend ablehnen. Und es ist jetzt sicherlich nicht so, dass diese eine Maßnahme jetzt dazu führt, dass der Bund auf diese Verschärfung verzichtet, aber es ist ein wichtiges und ein starkes Zeichen und zusammen mit anderen Maßnahmen natürlich dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir das Ganze möglichst schnell gestoppt bekommen. So viel zu dem, da werden wir sicherlich wieder dazu berichten, wenn es Rückmeldungen gibt oder wenn es Bewegung in der Sache gibt. Was es jetzt auch in dieser Woche gegeben hat oder was in dieser Woche öffentlich geworden ist, ist ein Kurzgutachten zu dieser Teilrevision. Dieses wurde verfasst von Professor Dr. Jurolf H. Weber von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Zürich. Er kommt in seinem Kurzgutachten zu einem vernichtenden Urteil und bestätigt eigentlich unsere Annahmen und Aussagen. Das Kurzgutachten sagt, dass es ein Problem ist, wenn ein Großteil der bisher Mitwirkungspflichtigen neu in eine Kategorie fallen, die viel mehr Pflichten haben. Denn dann geht es nicht um eine Differenzierung, sondern es geht tatsächlich um eine materielle Erweiterung des Anwendungsbereichs des Gesetzes. Also das ist dann eben eigentlich mehr, als was der Bundesrat ja eben sagt, dass es da jetzt eigentlich um eine Differenzierung geht. Und halt eben, er sagte, dass es wirklich eine Erweiterung ist der Pflichten und dass dann natürlich so etwas nicht einfach in einer Verordnung gemacht werden kann. Dann sagt das Gutachten auch, dass die Gesetzgebung objektiv nicht auf Wunsch einer Interessengruppe zu erfolgen hat und dass eben die aktuelle Erweiterung ausdrücklich auf Wunsch der Strafverfolgungsbehörden erfolgt. Also das heißt dann eben, dass es den Wunsch einer einzelnen Interessengruppe gibt und keine wirkliche Abwägung. Das Gutachten sagt auch, dass die neuen Mitwirkungspflichten dazu führen, dass die betroffenen Internetdienste eine umfassende Vorratsdatenspeicherung inklusive Benutzeridentifikation einzurichten haben, wie wir das ja schon mehrfach beleuchtet haben. Und es sagt auch, dass diese Maßnahme in Europa als verfassungswidrig gilt, also die Vorratsdatenspeicherung und die Benutzeridentifikation, sodass zumindest nachgewiesen werden müsste, wieso diese vorgeschlagenen Verschärfungen nun rechtmäßig sein sollten. Also man kann da nicht irgendwie stillschweigend einfach davor ausgeben, dass das Mittel den Zweck heilt. Und es kommt dann auch noch zum Schluss und zum Abschließen, dass es zu einer Ungleichbehandlung kommt von Schweizer und von ausländischen Diensten, weil eben diese Regeln nur für Dienste in der Schweiz gelten und eben nicht für solche, die im Ausland beheimatet sind.
Also quasi Threema muss WhatsApp nicht.
Genau. Das ist doch eine tolle Regelung aus Schweizer Perspektive. Gibt nichts hinzuzufügen. Bis jetzt ist mir nicht klar, wer die Studie in Auftrag gegeben hat. Sie dürfte uns auf jeden Fall einiges an Auftrieb verschaffen, weil es natürlich jetzt nochmals von einer unverdächtigen Stelle klare Worte zu dieser Verschärfung gibt. Wer den Wortlaut gerne lesen, nachvollziehen möchte. Die Studie ist natürlich, oder das Gutachten ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und zu guter Letzt haben wir unsere Kampagne in dieser Woche nochmals ausgeweitet. Und zwar wollen wir als Alternative zur Vorratsdatenspeicherung das Konzept von Quick Freeze in der Debatte verankern. Bei diesem Konzept geht es darum, dass Daten nicht permanent auf Vorrat gespeichert werden, wie es eben bei der Vorratsdatenspeicherung der Fall ist, sondern dass stattdessen nur bei einem konkreten Verdacht und einer richterlichen Anordnung Daten eingefroren werden. Das heißt, sie werden gesichert und dann damit nicht gelöscht. Schon bestehende Daten bleiben damit so lange erhalten, bis das Verfahren abgeschlossen ist und können verwertet werden. Damit wird gezielte Strafverfolgung ermöglicht, ohne allerdings alle unter Generalverdacht zu stellen, wie das bei der Vorratsdatenspeicherung der Fall ist. Dazu haben wir bereits Ende letzten Jahres ein Positionspapier erstellt und dieses möchten wir jetzt in die Debatte mit einführen.
Also dieses Quick Freeze, das ist eine Sofortmaßnahme, damit Daten, die normalerweise periodisch überschrieben werden, eingefroren werden, das wäre ja auch die Bedeutung des Namens.
Ja, genau. Also ich glaube, das Quick Freeze, also der Name trifft es ziemlich genau. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja so ausgeschaltet, dass von uns alle halt alle Metadaten, also die Tatsache der Kommunikation gespeichert werden und für 6 Monate aufbewahrt werden, also unterschiedslos, ohne Verdacht und alle betreffend, alle sogar auch eben die Personen, die Berufsgeheimnissen unterstehen. Und beim Quick Freeze ist es andersrum, sondern da geht man davon aus, dass eine Polizeibehörde bei Vorliegen von einem Verdacht und dann auf Zurufen einem Provider sagen kann, und jetzt irgendwie von diesem Anschluss oder von dieser Antenne müssen ab sofort alle Daten, die da anfallen, gespeichert werden, weil sie eben einen Verdacht auf eine Straftat haben, und die Daten, die schon vorhanden sind, weil es gibt ja immer auch eine Periode, bis irgendwie Löschzyklen funktionieren oder gewisse technische Informationen bleiben noch ein paar Tage vorhanden, dass die eben nicht überschrieben und gespeichert werden, und dann kann über einen Richterbeschluss, also über einen Antrag, dann auf diese Daten zugegriffen werden, und dann können die in einem Strafverfahren verwendet werden. Und so ist eben sichergestellt, dass wir da nicht eben alle anlasslos betroffen sind, sondern nur beim Vorliegen von einem Verdacht individuell Daten vorbehalten werden oder gesichert werden.
Also für die etwas älteren Zuhörerinnen und Zuhörer: Früher hieß es jeweils so, als man die Videokameras noch auf VHS-Kassetten gespeichert hat, hat man die auch so alle Woche wieder die nächste Kassette hervorgenommen und überschrieben, was früher drauf war. Und da würde man jetzt so eine Kassette rausnehmen, auf die Seite legen, damit die nicht...
Und den Schreibschutz reintun.
Genau. Ein bisschen Nostalgie soll auch in einem modernen Podcast Platz haben.
Aber wenn man sich ja das jetzt durchüberlegt, also es gibt eine Alternative, die digitale Gesellschaft vorschlägt, aber es ist doch auch ein Instrument, um eine Art Überwachung sicherzustellen, auch wenn sie offensichtlich viel weniger weitgehend ist. Wieso braucht es jetzt quasi einen Alternativvorschlag? Oder wieso muss man jetzt da einsteigen mit anderen Lösungen? Was hat das für einen Zusammenhang mit dieser Vorratsdatenspeicherung?
Ja, genau. Also die Ursprungsüberlegung von der ganzen Sache ist die, dass wir ja unser Gerichtsverfahren gegen die Vorratsdatenspeicherung schon eine geraume Weile am Laufen haben. Das ist ja hängig am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Da rechnen wir damit, dass wir dann in den nächsten Monaten, vielleicht dauert es auch noch ein Jahr, ein Urteil bekommen. Wir gehen auch davon aus, dass wir Recht bekommen und dass dann nach einem Wiederanlaufaufnahmeverfahren am Bundesgericht dann die Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz kippt. Was wir dann aber auch sehen, und das ist eine Lehre aus dem Ausland, zum Beispiel in Deutschland oder auch Österreich, auch in anderen Ländern, ist dann sehr oft so, dass von Gerichten die Vorratsdatenspeicherung kassiert wird und die Politik dann sich das Urteil kurz anschaut und sagt, ja, da wird gerügt, das sei irgendwie zu wenig genau gewesen, da gibt es irgendwie diesen und jenen Mängel, und da passen sie klein wenig irgendwie was an, und da kommt dasselbe in Grün in einem neuen Gesetz, und das heißt, das würde dann wieder eine Vorratsdatenspeicherung geben, wir müssen dann wieder die ganzen Gerichtsinstanzen Weg beschreiten, was unglaublich viel Zeit vor allem auch braucht. Und während dieser Zeit haben wir halt die Vorratsdatenspeicherung, und davor möchten wir die Gelegenheit nutzen, um schon vorher möglichst vorzubeugen, dass es in diese Situation gerät. Also Gesetz wird kassiert, Politik macht ein neues, Gesetz wird kassiert, Politik macht ein neues, damit wir möglichst eben die Konzepte und die Gedanken schon verankern und die Diskussionen schon führen, dass es eben auch Alternativen gäbe, die eben auch eine Strafverfolgung ermöglichen, aber eben nicht diese Nebeneffekte hat oder diese Effekte hat, wie die Vorratsdatenspeicherung, eben die Chilling-Effekte, dass wir eben alle überwacht werden, ohne dass wir jemals in den Verdacht einer Straftat geraten würden.
Eine konstruktive Mitarbeit von unserer Seite oder ein Handreichen, danke Jörg, ja, genau.
Genau, dann vielleicht nochmal zurück zu den Forderungen der Kampagne. Wir fordern als ein Ende der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung, und als Ersatz könnte man oder sollte man ein Quick-Freeze-Verfahren einführen, das eben rechtsstaatlich und verhältnismäßig ist im Gegensatz zur Vorratsdatenspeicherung und damit mehr Schutz für Grundrechte bietet, ohne die Strafverfolgung zu behindern. Und damit folgt auch ein Appell an die Gesellschaft, die Politik und die Öffentlichkeit, sich gegen die Massenüberwachung zu stellen, und auch ein Appell an euch, die Kampagne Quick Freeze statt Massenüberwachung zu unterstützen. Hierzu braucht es einen langen Atem und viel Diskussionen mit den Behörden und dem Parlament sowie viel Öffentlichkeitsarbeit. Das ist alles sehr aufwendig und kostet Geld. Für die Umsetzung dieser Kampagne rechnen wir mit 23.000 Franken. Es fehlen noch knapp 20.000 Franken. Wir haben gerade jetzt hierzu in diesen Tagen ein Crowdfunding gestartet. Bitte unterstützt doch dieses Anliegen. Ihr findet die Links, die Spendenmöglichkeit in den Shownotes.
Wechseln wir zum Thema KI, Preisgestaltung durch KI. Vielleicht wurdet ihr auch mitten im Sommerloch in den Sommerferien kurz aufgeregt durch eine Ankündigung, die an einigen Orten zu lesen war, unter anderem auch bei SRF. Angeblich hat die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta Airlines angekündigt, dass sie Dynamic Pricing, das ja schon länger üblich ist, weiterentwickeln wollen und nun mit Hilfe von KI individualisierte Preise anbieten wollen. Wenn ihr schon mal geflogen seid, was wohl für die meisten zutrifft, dann wird euch schon aufgefallen sein, Flugpreise werden mal immer angepasst, immer mal wieder angepasst, je nach Events, Ferien und so weiter. Früher passierte das manuell, seit Jahren auch mit Hilfe von Algorithmen. Auch bei der Swiss, die ihr vielleicht schon geflogen seid, ist das gang und gäbe. Und wir kennen Dynamic Pricing auch aus der Hotelbranche oder bei den Preisen von Skipässen. Wahrscheinlich habt ihr noch andere Beispiele. Bei den Skipässen wurde es auch relativ viel schon diskutiert, weil es ein gut sichtbares Dynamic Pricing ist. Man hat oft mehrere Skitage und geht vielleicht an den gleichen Ort hin und zahlt nicht immer gleich viel. Man hat auch schon Untersuchungen gemacht, wie das ankommt oder bei solchen Skigästen. Und es ist eigentlich für Konsumentinnen und Konsumenten relativ mühsam. Es stößt auf wenig Zustimmung, weil es eben sehr intransparent ist. Und zwei Skigebiete haben Dynamic Pricing sogar schon wieder abgeschafft wegen den negativen Reaktionen. Aber Tatsache ist, bei Skipässen ist es in den meisten großen Skigebieten immer noch mit Dynamic Pricing. Ja, jetzt zurück zu Delta Airlines. Delta Airlines will angeblich diese individuellen Preise jetzt eben noch weiterziehen, nicht nur an Wetterbedingungen oder an Ferienstarts oder so anpassen, sondern angeblich will man die Zahlungsbereitschaft einzelner Kundinnen auch mit einpreisen. Also dann würde eigentlich der Preis für ein Flugticket würde auf individuellen Faktoren beruhen, beispielsweise eben Informationen über die Kreditwürdigkeit, was man bisher schon an Flügen gebucht hat oder auch wie preissensibel einem die Daten einschätzen. Und man sagt dann auch, das haben diverse Medienberichte erwähnt, dass Delta Airlines da in einem Rollout ist, dass es noch nicht jedes Flugticket betrifft, sondern im Sommer war es ca. 3% und angeblich gegen Ende 2025 war das Ziel, dass 20% der Flugtickets von Delta Airlines eben mit solchen individuellen Pricings dann berechnet werden. Neben vielen Medienberichten, die das Ganze sehr oberflächlich eigentlich auseinandergenommen haben, gibt es eine Expertenwebsite namens Travel is the Point und die haben sehr interessante Einschätzungen gemacht und auch nochmal etwas genauer versucht zu skizzieren, wie Delta Airlines diese Preise zusammenstellt oder auf was die Analyse basiert. Und sie sagen, dass es eben auf dem Angebot an Flügen und an der Buchungsgeschwindigkeit liegt. Also wenn man sieht, dass eine Strecke gerade sehr nachgefragt ist, dann steigt der Preis vermutlich. Natürlich ist auch wichtig, dass der Preis trotzdem wettbewerbsfähig bleibt. Es gibt eine große Konkurrenzsituation im Flugbereich. Dann natürlich Saisonabhängigkeit, wie früh bucht man das. Und dann, jetzt wird es wahrscheinlich auch aus unserer Sicht interessanter, angeblich soll Gerät und Zeitpunkt der Anfrage relevant sein, also die Daten über die Sitzung, über die Session und eben Verhaltensmerkmale, Treuemerkmale, wie viel hat man bisher ausgegeben, wie wird man da eingeschätzt. Das sagt diese Expertenwebsite über diese neue Delta Airlines Berechnungsmethode. Und im Artikel von SRF, den wir dann auch noch kritisch anschauen werden, wird auch gesagt, dass man allenfalls auf Daten von Online-Datenhändlern zugreifen wird, die über uns verfügbar sind. Also dass solche Dynamic Pricing mit individualisierten Daten dann auch noch passieren kann, die man eben vielleicht über Agenturen kauft, wo dann vielleicht zu sehen ist, wo wir wohnen, wie locker wir generell Geld ausgeben, was ist unser sozialer Status. Das ist ja auch nochmal ein neues Feld, diese Data Brokers, die sehr viele Daten über uns haben, die man aber völlig eigentlich intransparent also man kennt, man weiß nicht, was da über einem eigentlich für Daten gespeichert sind. Genau. So viel zu wie das funktionieren soll. Die Risiken, denke ich, sind klar, wenn man sich das anschaut. Intransparenz, es kann sein, dass man Diskriminierungsmerkmale hat, die wirklich auf persönlicher Ebene zielen, was dann nicht mehr geht, oder dass noch mehr persönliche Daten gesammelt werden, um solche Preise zu berechnen, oder dass man auch einfach Deals, die man an einem Tag sieht, am nächsten Tag schon nicht mehr im Angebot hat. Also alles sehr ungute Entwicklungen aus KonsumentInnensicht. Was jetzt noch spannend ist, am 7. August hat Delta Airlines ein Kommuniqué veröffentlicht und hat gesagt, wir werden keine personenbezogenen Daten nutzen im Pricing, wörtlich our ticket pricing never takes into account personal data. Ja, so ist die Sommerloch-Episode ein bisschen zu Ende gegangen. Ehrlich gesagt, ich oder man weiß nicht, was jetzt wirklich wahr ist, ob dieses Dementi von Delta Airlines tatsächlich etwas wert ist oder wie lange das etwas wert ist. Das ist ja auch ein dynamisches Feld. Wieso wir es aber trotzdem hier aufgreifen, ist die Tatsache, dass es wahrscheinlich so oder so eine Frage der Zeit ist, bis solches individualisiertes Dynamic Pricing wieder auftaucht, weil die technischen Möglichkeiten schreiten voran, es wird billiger, es fallen immer noch sehr viele personenbezogene Daten von uns an, die man für so etwas nutzen kann. Ja, die Ohnmacht ist aber eigentlich falsch. Was kann man dagegen tun, wenn man merkt, hier könnte allenfalls mit individualisierten Daten ein Preis in die Höhe getrieben werden? Natürlich kann man Gerät, Browser oder Surf-Modus wechseln. Also man kann mal schauen, ob eigentlich der Preis anders ist, wenn man nicht eingeloggt ist auf einer Website. Man kann auch mal den Browser wechseln. Man kann natürlich Cookies löschen, VPN nutzen. Oder falls man irgendwo ein Konto hat, kann man verlangen, dass bisherige Daten und Aufzeichnungen über eigene Buchungen gelöscht werden. Das sind eigentlich so die Maßnahmen der digitalen Selbstverteidigung, die man gegen solche Dynamic Pricing mit individualisierten Daten selbst vornehmen kann. Persönlich bin ich auch der Meinung, dass das nicht alles den Individuen überlassen werden muss. Natürlich stellen sich Fragen vom Datenschutzgesetz. Welche Daten werden da gebraucht? Es ist sicher einiges erlaubt, aber anderes auch nicht. Also das Datenschutzgesetz muss eingehalten werden. Bezüglich Diskriminierung ist zu sagen, Faktoren wie welchen Browser ich nutze, ist noch kein quasi Verstoß gegen das Diskriminierungsrecht. Aber wenn natürlich dann allenfalls auf persönliche Eigenschaften wie Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Herkunft abgestützt wird, dann wäre es diskriminierend. Also dort gibt es gesetzliche Schranken. Und das Wettbewerbsrecht wäre tangiert, falls es über diese KI-Modelle zu Preisabsprachen kommt. Aber das werden wir jetzt hier nicht im Detail aufrollen. Aber ich möchte zuerst mit euch beiden ein bisschen diskutieren. Es gibt in den Artikeln, die wir über das Thema in den Shownotes haben, ein paar interessante Aussagen. Und ich glaube, wir rollen dieses Thema auf, das wir heute wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal diskutiert haben. Was denkt ihr, es gibt einen Luftfahrtexperten, was denkt ihr zu seiner Aussage? Er hat gesagt, die Ankündigung von Delta kriegt noch Marketing-Gedonner. Sie verpassen dem bekannten Dynamic Pricing einfach ein neues Etikett. Also dieser Einsatz von KI. Wie seht ihr das?
Ich finde das ziemlich zutreffend, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube auch, der Ursprung ist tatsächlich da, dass Delta Airlines irgendwie mal was gesagt hat, wahrscheinlich Richtung Shareholders, wir machen jetzt etwas mit KI und wir machen mehr Umsatz und das ist gut für euch. Und dann hat der Pendel dann etwas zurückgeschlagen und auch, ich glaube, ja, und auch eben, das ist tatsächlich wahrscheinlich so eine Sommerloch-Geschichte, weil ich habe mich über diesen SRF-Artikel habe ich mich etwas aufgeregt im Sinne von, er ist natürlich sehr kurz, es ist ein SRF-Artikel und dennoch tappt er meines Erachtens auch in dieser Falle. Man kann sagen, natürlich, dynamische Preise sind ein Problem, sie sind unfair gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten, die Datensammelei ist ein Problem. Jetzt ist aber nicht jetzt unbedingt die künstliche Intelligenz ein Problem, das Problem, das besteht auch ohne künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz akzentuiert das Ganze vielleicht noch etwas, da jetzt unter Umständen dann auch diejenigen, die die Algorithmen oder die KI in den Einsatz bringen, auch nicht mehr genauso genau wissen, wie jetzt eigentlich die Entscheidung zustande kommt. Aber das grundsätzliche Problem ändert sich damit nicht. Auch in diesem Artikel wird ein Begriff eingeführt von diesen Personal Data Markets. Den habe ich vorher noch gar nie gehört. Das ist dann wiederum ein Konzept, das die befragte Person in diesem Artikel irgendwie selber lanciert hat in einer Studie, die sie gemacht hat. Und dann eben auch, was der Artikel eben hinterlässt, also du hast es auch schon angesprochen, Rahel, ist dann eigentlich die Ohnmacht, so im Sinne, da kann man jetzt nichts machen und das bricht einfach über uns hinweg. Und du hast auch schon gesagt, was die Möglichkeiten sind, einerseits im Bereich der digitalen Selbstverteidigung und dann auch da natürlich irgendwie die Persönlichkeitsrechte über das Datenschutzgesetz vorzunehmen. Und wenn das halt nicht ausreichend ist, und das ist wahrscheinlich nicht ausreichend, dass wir uns da Gedanken machen müssen, wie wir das Problem eben adressiert bekommen, damit eben das nicht uns schädigt.
Für mich ist ein bisschen komplizierter, differenzierter. Ich glaube, das Dynamic Pricing aufgrund der eigenen Auslastung oder der eigenen Möglichkeiten, das stört mich relativ wenig. Also wenn ein Hotel am Wochenende andere Preise hat als unter der Woche oder nur schon Skifahren, Hauptsaison und Nebensaison, ist eine Art Dynamic Pricing. Also man ein bisschen versucht, die Auslastung ein bisschen auszugleichen oder die belohnt, die eben nicht wie alle anderen am Samstag Skifahren gehen, sondern sagen, hey, ich lasse denen am Samstag die Pisse, die nicht so flexible Arbeitszeiten haben, ich gehe am Freitag. Das stört mich
eigentlich
wenig. Ja klar,
völlig einverstanden.
Aber wenn man jetzt irgendwie beim Buchen rausfindet, hey, nach dem Profil, wie der sonst so surft oder was er sonst so macht, kann ich davon ausgehen, dass er, wenn er bei mir im Skigebiet ist, noch Mittag isst und zwar das teure Menü und dann am Nachmittag noch einen Kaffee-Schnaps nimmt. Hingegen der andere Student, der wird genau das billige Sandwich nehmen und sonst nichts. Also biete ich dem Mann einen 5 Stutz Rabatt an, weil er 30 Franken nach der Konsumation ausgeben wird, hingegen dem Studenten. Ja,
oder wahrscheinlich umgekehrt. Wenn er da schon 30 Franken mehr bezahlt, dann ziehst du ihm jetzt auch nochmals 5 aus der Tasche.
Ja, oder du machst beim Studenten teurer, damit der eben sicher nicht kommt. Ja. Oder also einfach, also wenn das dann auf die Seite geht. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, bei einer US-amerikanischen Fluggesellschaft im jetzigen Klima würde ich mich dann nicht noch wundern, wenn sie merken, dass der Flug ausgebucht ist und die letzten 5 Tickets dann halt lieber an Republikaner vergeben, anstatt an Demokraten oder an Singles und Ehepaare ohne Kinder, anstatt solche, die noch vielleicht irgendwelche Quengen. Also,
ja, also das Problem taucht ja dann auf, wenn sich halt tatsächlich dann die Personendaten ins Spiel bekommen und wenn das ganze Verfahren halt komplett intransparent ist und du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, wie eben sich die Preise entwickeln. Das oder wenn du jetzt einen Vergleich machst mit Portal XYZ, du hast da einen Preis, da einen Preis, da einen Preis, gehst wieder auf den ersten Preis zurück, weil das irgendwie das günstigste Angebot war und dann stimmt nichts mehr, dann bekommt dann irgendwie die Ohnmacht ins Spiel und die Unfairness ins Spiel.
Das ist ein anderer wichtiger Aspekt. Also man sagt, also ich bin ja durchaus, ich weiß die Stärken des Marktes, auch die Grenzen, aber eine Stärke des Marktes ist ja, dass man, wenn man informierte Konsumenten hat, dann müssen sich die Anbieter wirklich um diese Konsumenten auch ein bisschen prügeln, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, oder sie ihr Produkt so verbessern, dass sie den Konsumenten auch wirklich etwas verkaufen können. Und wenn natürlich der Preisvergleich gar nicht mehr funktioniert, weil er eben also stündlich ändert oder nicht mal, oder sogar noch schneller, dann ist das auch kein Markt mehr in dem Sinne.
Ja, es ist dann ein individualisierter Markt, dem man dann tatsächlich ja, als ausgeliefert ist. Oder? Ja,
also als Konsument kannst du keine Lernkurve mehr haben.
Genau.
Also irgendwann solltest du ja mal ein bisschen wissen, wie teuer ein Essen in einem Restaurant ist oder wie teuer ein Hotelbett in einem Skiort ist, dass du ein Gefühl hast, ist dieser Preis fair oder nicht.
Ja, und ich glaube, ich kann wirklich nicht beurteilen, wie Delta das jetzt macht, aber ich glaube schon, dass man mit den relativ gut verfügbaren und jetzt auch sehr niederschwellig oder mit relativ wenig Kosten verbundenen KI-Modellen jetzt eigentlich noch mehr versuchen kann, Daten zu nutzen, um eben Dynamic Pricing zu individualisieren oder auf kleinere Gruppen aufzuteilen. Und ich finde schon, dass da ein Ort ist, wo man sehr gut hinschauen muss. Vor allem, wenn man sich wirklich für Konsumentinnen und Konsumenten einsetzen will, weil ich habe ein zweites Zitat rausgeschrieben, dass der Schweizer Konsumentenschutz über die Skipassfrage oder das Dynamic Pricing in Skigebieten mal gesagt hat. Und sie haben gesagt, dynamische Preismodelle stellen somit grundsätzlich einen Win für die Skigebiete und einen Lose für die Ski- und Snowboardfahrenden dar. Also es gibt eigentlich in dieser Entwicklung einen ganz klaren Gewinner und viele ganz klare VerliererInnen. Und am Schluss wird insgesamt weniger resultieren für die Anbietenden, also in diesem Fall für die Skigebiete oder eben für eine Fluggesellschaft. Und ich glaube, dass man da schon gut hinschauen muss, dass das Machtgefälle ist sehr groß, wenn man noch in dieses Dynamic Pricing mit individuellen Daten reingeht. Und ich finde da für relativ starke, auch gesetzliche Schranken, ich finde, es reicht nicht, wenn man das der digitalen Selbstverteidigung für die Kundinnen und Kunden überlässt.
Also auch die digitale Selbstverteidigung, einfach indem man sich davor schützt, dass man die Daten hinterlässt, könnte unter Umständen auch gar nicht ausreichen. Weil ein solches Modell würde ich ansetzen, wenn ich von dieser Person gar nichts weiß, dann setze ich bei ihr den hohen Preis an. Und ich kann auch und gehe mit den Preisen nach unten bei den Leuten, denen ich viel weiß. Also unter Umständen müsste man eigentlich eine KI ansetzen, die mir ein Fake-Profil erstellt. Also die mich als Käufer ganz anders aussehen lässt, so dass ich gute Rabatte bekomme und dann der Anbieter überrascht ist, dass da plötzlich ein Student dasteht mit diesem Ticket und nicht der Doppelverdiener Pärchen.
Das finde ich gut, da prallt dann KI auf KI.
Der Fighter KIs. Ja, und in deinem Beispiel, dass du sagst, wenn man keine Daten hinterlässt, kriegt man einen Maximalpreis oder einen sehr hohen. Das führt natürlich genau dazu, dass die eigentlich wieder bestraft werden, die sonst Wert darauf legen, dass man möglichst wenig Daten von ihnen hat. Und so soll es ja wirklich nicht sein. Noch eine dritte Aussage, die wir hier kurz aufgreifen. In einem Artikel steht, wir können uns nicht vor hohen KI-generierten Preisen schützen, weil wir heute über digitale Fingerprints identifiziert werden, also über sehr, sehr viele Einstellungen, die wir am Rechner haben. Kire, ist das so vereinfacht gesagt wahr?
Ja, das ist jetzt eben dieser Punkt, oder, wo dann eben auch der Artikel irgendwie stehen bleibt und dann irgendwie einfach im Raum die Aussage ist, dass es das irgendwie einfach so ist, irgendwie ein Naturgesetz und wir können uns dagegen nicht schützen und irgendwie, jetzt übertrieben gesagt, es ist alles böse und verloren und das ist ja so nicht. Ich habe es ja vorhin schon angetönt, dass es eben einerseits, da haben wir darüber gesprochen, eben digitale Selbstverteidigung, aber dann auch Datenschutzgesetze etc. irgendwie gibt, die man halt eben entsprechend in Anschlag bringen muss, auch ausbauen muss, justieren muss, damit das eben passt, so wie wir das haben möchten. Ja, und halt eben, ja, natürlich gibt es digitale Fingerprints. Wahrscheinlich sind es gar nicht unbedingt digitale Fingerprints, sondern es sind einfach Cookies und Accounts in den allermeisten Fällen, die uns identifizierbar machen und die eigentlich schon die relevanten Daten für die Fluggesellschaft liefern, um uns einschätzen zu können und dann die Preise generiert werden. Und ja, über diese sehr, sehr viele Einstellungen, das stimmt eben auch schon, das ist vielleicht ein Detail, aber wenn man das Browser-Fingerprinting anguckt, dann ist eben eigentlich erschreckend, wie wenige Details, dass es braucht eines Browsers, um eindeutig zu sein und eben nicht diese sehr, sehr viele Einstellungen. Aber das ist dann schon ein Detail in der Debatte.
Kommen wir zum dritten Thema. Es geht nochmals um KI, aber jetzt in dem Sinn auf der anderen Seite. Es geht ein bisschen ums Training und die Frage, welches Trainingsmaterial ist erlaubt, vor allem wenn dieses Trainingsmaterial Urheber hat, Urheberinnen hat. Also das kann künstlicher Wert sein oder was auch immer. Wie soll damit umgegangen werden? Das ist international eine große Debatte und die Parlamentarin Gössi hat auch entsprechend eine Motion eingereicht und dort steht im ersten Satz, der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass journalistische Inhalte und sonstige vom Urheberrecht erfassten Werke und Leistungen bei der Nutzung durch KI-Anbieter umfassenden Schutz erfahren. Es geht also wirklich die Frage darum, wie soll urheberliche Werke beim Training verwendet werden dürfen oder geschützt werden. Und geschützt werden im urheberrechtlichen Sinn heißt häufig auch, ja, du darfst sie nutzen, aber ich hätte gern eine Entschädigung dazu. Jetzt müssen wir ganz klar sagen, urheberrechtliche Werke werden von KIs en masse genutzt. Also eine KI grast ja in der Regel das Internet ab oder bezieht sich auf einen Datensatz, der das schon gemacht hat. Klar, man kann Quellen nehmen wie Wikipedia, die eigentlich stolz darauf sind, dass sie alles gerade ins Netz hinausstellen und eigentlich wollen, dass es wieder genutzt wird. Aber es gibt auch sehr viele sehr schöne künstlerische Werke, aber auch journalistische Leistungen, die damit wahrscheinlich nicht so einverstanden sind. Jetzt ist das eine Problematik von der Nutzung von urheberrechtlichen Werken, die nicht nur beim KI ein großes Thema ist, sondern zum Beispiel auch die Nutzung Musik. Also wenn ihr zu Hause eine private Party macht und Musik laufen lässt, dann nutzt ihr diese Werke, ihr stellt sie die euren Leuten zur Verfügung. Das ist in der Regel kein Problem, weil es ist eine private Party mit geladenen Gästen. Aber wenn das jetzt eine öffentliche Party ist und ihr an dem Abend auch noch Getränke verkauft und damit Werbung macht, dass ihr die beste Tanzmusik habt und so weiter und so fort, dann wird das schon schwieriger. Und auch schon in dieser klassischen Nutzung oder Frage des Urheberrechts hat man gemerkt, dass diese Erhebung von solchen Nutzungen de facto unmöglich ist oder extremst aufwendig. Ich kenne es ein bisschen aus dem Musikbereich, Blasmusikbereich. Früher gab es so Visa-Listen, das ist so eine dieser Verwertungsgesellschaften, da musste man angeben, welches Werk man von welchem Künstler gespielt hat und dann wurden die Abgaben, die eingezogen wurden, ein bisschen so, ich sage jetzt mal, proportional dazu verteilt. Heute macht man das sehr viel allgemeiner, sehr viel kollektiver, weil man einfach gemerkt hat, der Aufwand, den man treibt, um das zu erfassen. Und
super bürokratisch.
Genau, und die Frankenbeträge, die dann verteilt werden, das steht absolut in keinem Missverhältnis. Und jetzt bei einer KI wird das in Anführungszeichen noch komplizierter, weil die KI, die spuckt ja nicht das Werk eins zu eins aus, wie wenn ihr, ich sage jetzt mal, eine Spotify-Liste in eurer Bar laufen lässt für jeden Hörpass und es wird in diese Daten eingebunden. Klar, man kann es versuchen, wieder rauszukitzeln, aber in der Regel kommt Ähnliches raus oder Wissen über diesen Künstler, aber nicht das Kunstwerk als solches. Und dann ist natürlich die Frage, ja, es wurde ja während dem Training genutzt, die Daten, aber nachher das, was in der kommerziellen Anwendung der KI-Modell, also wenn dann Kunden prompten können und Abfragen geschaltet werden, ist das dann noch eine direkte Nutzung dieses Werkes? Und es gibt da jetzt im Moment interessante Diskussionen zwischen Experten, Politikern, Betroffenen etc., wie man das sinnvoll machen kann. Und um die Sache noch einfacher zu machen, wir befinden uns hier an einem grenzenlosen Markt. Also ihr könnt in der Schweiz ein KI-Modell trainieren und es in Österreich vermarkten. Und selber seid ihr eine deutsche Firma oder ich weiß nicht was. Wie will man das grenzüberschreitend machen? Wird da, keine Ahnung, die EU, die USA und China die gleichen Regeln akzeptieren? Die Frage kann ich schon mal beantworten. Die Antwort ist nein. Was sind so eure Gedanken zu dem Thema?
Ja, wir haben das Thema ja auch schon einmal aufgegriffen gehabt. Also grundsätzlich lässt sich einfach noch mal festhalten, dass beim Urheberrecht ja in der Regel das greift, wenn man eine klassische Vielfältigung hat, dass man irgendwie die 1:1 macht von einem Werk und die dann wiederum durch einen Menschen konsumiert wird. Das ist so die Basis eigentlich des Urheberrechts. Und da gibt es dann ja auch entsprechende Schranken des Urheberrechts, also gewisse Ausnahmen, die dann zulässig sind, die man auch explizit zum Beispiel nochmals in das Gesetz aufgenommen hat, damit das auch ganz klar ist, dass das eben nicht erfasst ist. Ich denke da zum Beispiel an die Debatte, die man irgendwie in den 90er Jahren gehabt hat, als das Internet aufgekommen ist und halt irgendwie das Datenpaket, jeder Router und jeder Bildschirm in dem Sinn eine Kopie vorrätig hatte von einem Werk, das konsumiert werden musste und halt dann eben irgendwie man sich verständigt hat, ja nein, das kann jetzt nicht sein, dass man eben diese Vervielfältigung auch im Sinne einer Abgabepflicht dann versteht und dann das so bezahlen muss, sondern dass das eben eine maschinelle Vervielfältigung ist, die dann keinen Vergütungsanspruch hat. Und was wir dann ja auch mal diskutiert haben, auch hier im Podcast und zum Schluss gekommen sind, dass es eigentlich grundsätzlich, um jetzt auch die Gesellschaft irgendwie und auch das künstlerische Schaffen etc. oder auch die Entwicklung und generell dass die Wissensschaffung eigentlich vorwärts zu bringen, dass eigentlich auch ein Trainieren von einer künstlichen Intelligenz ähnlich zu betrachten sein müsste, wie das auch ein Mensch macht. Also Also wenn ich einen Text lese auf einer Webseite, mich dadurch weiterentwickle, zu neuen Erkenntnissen komme, dass das in dem Sinn, wenn der Text öffentlich im Internet zur Verfügung steht, keine Abgabepflicht dann nach sich trägt. Es ist anders, wenn ich dann das Werk irgendwie eben auf einem anderen Träger haben möchte, wenn das Ganze hinter einer Paywall ist, etc., wenn dann allgemeine Geschäftsbedingungen ins Spiel kommen, dann ist das sicherlich nochmals eine andere Angelegenheit.
Also ich finde den Vergleich mit dem persönlichen Erkenntnisgewinn ein bisschen heikel, weil ich glaube, es geht in diese Konfusion rein, wie intelligent eine künstliche Intelligenz ist. Nämlich, sie ist nicht sehr intelligent, es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es ist ja nicht so, dass die Maschine neue Erkenntnisse gewinnt, wenn sie gefüttert wird. Sie kann einfach dann mit diesen Sachen rechnen. Aber ich glaube, in der Haltung bin ich ähnlich. Ich finde, ich sehe durchaus, dass es eine Lösung geben muss für gewisse künstlerische oder einfach gewisse Werke halt, das ja nicht unbedingt Kunst sein. Ich bin aber schon, oder ich glaube, unsere Gesellschaft und vielleicht auch die Volkswirtschaft, wenn man es jetzt dann mit Zahlen rechnen muss, man gewinnt, wenn man eben eine gewisse Nutzung dieser Daten und Informationen und was auch immer das für eine Form hat, wenn man das zulässt. Und es gibt einen gesamtgesellschaftlichen Gewinn eigentlich durch das, wenn man das nicht durch wahnsinnig viele Schranken versucht, alles einzuschränken und zu verbürokratisieren. Aber es ist, glaube ich, ein Weg, wo man auch noch viel Hirnschmalz reinstecken muss, wo man da diese Grenzen zieht, wo man eben dann vielleicht doch solche Rechte oder Hürden einbaut, wo nachgefragt werden muss und wo entschädigt werden muss. Und ein Gedanke noch, der mir immer wieder bei diesen Diskussionen in den Sinn kommt, der finde ich, solange man gerade wenn es ums Geld geht, solange man als Staat nicht mindestens gewillt ist, Digitalkonzerne zu besteuern, finde ich es immer ein bisschen eine Alibi-Diskussion, wenn man dann versucht, über solche Einzelwege eigentlich ein bisschen Geld aufzutreiben. Das war ja schon dasselbe beim Leistungsschutzrecht. Ich finde, wenn man Geld reinholen will von solch großen Machtmonopolen, von solchen Konzernen, dann muss man auch ganz grundsätzlich bei der Digitalsteuer ansetzen. Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. Tatsächlich finde ich auch...
Nein, ich finde, das ist überhaupt kein anderes Thema. Das ist genau des Pudels Kern. Oder da kommen wir doch genau darum, wieso kommen wir überhaupt in diese Debatte, oder? Also am Ausgang dieser Debatte steht doch die Erkenntnis oder das Problem, dass wir insbesondere ein Finanzierungsproblem beim Journalismus haben.
Ja, ich denke, das ist durchaus ein Problem. Also die Problemanalyse teile ich. Und ich meine, aber es geht ja jetzt auch weiter. Es geht auch darum, dass man zum Beispiel in der Grafikbranche relativ viel Angst hat davor, dass Sachen oder als Malerin oder Maler, also Kunstmaler, hat man wie Angst, dass diese Sachen zur Vervielfältigung genutzt werden. Und ich finde, also diese Branchen werden sich verändern und es gibt irgendwo ein Maß, dass man an Veränderungen mitgehen muss und ein Maß, wo man aber auch sagen muss, da kann dich der Staat nicht davor schützen, indem du ein knallhartes Urheberrecht machst.
Also da bin ich ziemlich nahe bei dir. Ich sage mal, wenn du einen Künstler siehst, der einen bestimmten Stil hat, dann kannst du natürlich auch versuchen, diesen Stil zu imitieren und das darfst du auch. Aber eine KI ist natürlich, wenn sie den mal drin hat, dann kann sie die für ohne Kosten irgendwie tausende Werke erstellen. Hingegen ein Mensch, der einen anderen Menschen kopiert, der muss doch immer noch wesentlich mehr Zeit und Aufwand hineinstecken, um hier ein Level zu erreichen. Und es ist natürlich das Problem. Also wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass Kunstschaffende, sei das jetzt nun Fotografen, Musiker, Tänzerinnen oder auch Journalisten, jetzt mal in dem Sinne, oder eben so Urheberschaften, einen gesellschaftlichen Wert haben, dass sie wertvoll sind für unsere Gesellschaft. Aber es ist verdammt schwer, ist zu bemessen, wie viel Wert ist. Also hat jeder dann noch seine Präferenzen, diesen Wert zu bestimmen und auch dann dafür zu sorgen, dass sie an die entsprechenden Auszahlungen, damit sie Miete und Flugreisen bezahlen können, an das Geld zu bekommen. Weil es das direkte Businessmodell vom Journalismus oder auch vom Kunstschaffenden verändert sich natürlich durch das Internet in erster Linie, aber vor allem auch durch KIs durchaus fundamental. Und das ist jetzt die Frage, gibt es eine Pauschalentschädigung für Kulturschaffende? Aber darf sich dann jeder Kulturschaffende nennen und dann bekommt er was? Also irgendwie muss es ja auch einen quantitativen Unterschied machen, dass jemand, der wirklich viele Werke, die von vielen auch akzeptiert oder auch gut befunden werden, etwas mehr erhält als einer, der nur für sich so in das Leere hinaus arbeitet. Aber zu kommerziell wollen wir es auch nicht haben. Also es ist wirklich eine schwierige Diskussion.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite steht natürlich dann auch die Feststellung, dass es dann einige Digitalkonzerne gibt, die unglaublich viel Geld verdienen, die auch wenige Steuern bezahlen und wenig Leistung an die Gesellschaft zurückgeben. Und dann kommen dann irgendwie halt eben die Forderungen zustande, dass man diese auf die eine oder andere Art abschöpfen möchte. Und dann sind wir dann schnell bei Ideen wie der Linksteuer, eben dem Leistungsschutzrecht, dass ja jetzt dann auch die Botschaft erlassen worden ist, das haben wir auch schon beleuchtet. Und dann eben jetzt auch die Motion Gössi, das ist, wenn man so möchte, ein Schwestervorschlag, die stehen eigentlich in derselben Tradition zueinander, wenn man so möchte. Und jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Und die Motion, die wird jetzt in den Kommissionen beraten. Die kommt dann noch in den Nationalrat. Der Ständerat hat sie schon angenommen. Also das heißt, es wird relativ schnell, zügig da zu einer politischen Meinung kommen. Wenn sie wortgemäß umgesetzt würde, was jetzt aktuell nicht davon auszugehen ist, dann hätte sie gravierende Konsequenzen. Das haben wir ja schon mal kurz angetönt. Dann dürfte es keine KI-Modelle mehr geben mit schweizerischem Inhalt, was dann die Werte von ChatGPT und Co. natürlich aus einer schweizerischen Perspektive stark einschränken dürfte. Natürlich so die grundsätzlichen Möglichkeiten halt der Sprachmodelle, eben Sprache zu generieren, das ist dann immer noch vorhanden, aber die Schweizer Spezifika oder die Inhalte, die wären dann nicht mehr vorhanden. Da kann ich halt dann eben nicht mehr sagen, fasse mir mal die Motion Gössi zusammen, sondern dann ist dann halt eben dieser Inhalt nicht mehr vorhanden. Und was es jetzt aber da gibt, sind verschiedene...
Warte, Kire, stell dir das mal vor. So, du kannst dir... Kennst du das Bild von Asterix und Obelix, oder? Ganz Frankreich ist besetzt. Die ganze Welt nutzt KI, aber ein Land hat die KI ausgesperrt.
Hat die weiße Fläche, ja.
Ich dachte, du sprichst auf Asterix und Obelix bei den Schweizern an, wo Obelix am Schluss sagt, die Schweiz sei flach.
Ein Bild, das nicht mehr aus dem Kopf geht. Genau, und jetzt werden aber verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie man das machen könnte, dass es dann vielleicht tatsächlich zu diesem Ausgleich kommt, Anführungsschlusszeichen, dass wir eben eine Möglichkeit finden, um Kunstschaffende, Medienschaffende entsprechend mit Geldern bezahlen, unterstützen, entgelten könnten und auf der anderen Seite eben die großen AnbieterInnen von Large Language Models entsprechend zur Kasse bitten können. Da gibt es aus dem Urheberrecht auch verschiedene Werkzeuge, wie man solche Sachen machen könnte. Es gibt zum Beispiel eine Variante, es gibt auch eine Studie, ein White Paper, das unter anderem von Florent Duvenet, Professor an der Uni Zürich, verfasst worden ist, werden dann das auch noch verlinken, haben auch andere Leute mitgeschrieben. Da geht es eben eigentlich darum, verschiedene Möglichkeiten und des Rechts auszudiskutieren. Eine, die eigentlich recht gut klingt, wie man sowas machen könnte, die geht davon aus, dass man eine gesetzliche Lizenz plus ein Opt-out schaffen würde. Ich erkläre kurz, wie das funktioniert. Das heißt, es würde eigentlich alle Inhalte in der Schweiz würden einer gesetzlichen Lizenz unterstellt werden. Man könnte sich aber davon auch ein Opt-out ziehen. Das heißt, ein großer Verlag, wie zum Beispiel die NZZ-Gruppe, CH Media oder wer auch immer, die eigentlich jetzt nicht kollektiv profitieren möchte, über eine Verwertungsgesellschaft profitieren möchte, sondern selber Verhandlungen über ihre Lizenz führen möchte, die kann das machen, zieht also ein Opt-out und alle anderen stehen unter dieser gesetzlichen Lizenz. Das würden alle Inhalte betreffen, aber und im Gegensatz dürfte man die Inhalte aber verwenden. Und es ist dann aber so, dass nur die, die bei einer Verwertungsgesellschaft angemeldet sind, dann auch Anspruch auf Gelder hätten und dann aus diesem Topf, der da geöffnet würde, Beiträge erhalten würde. Ein Problem dabei ist, dass das Urheberrecht ein nationales Recht ist. Also wenn wir eine solche gesetzliche Lizenz plus Opt-out erlassen würden, dann würde dies nur die Modelle betreffen, die in der Schweiz trainiert würden. Also eigentlich Firmen, die in der Schweiz LLMs trainieren und erstellen. Das würde dann eben eigentlich die ganz Großen wie OpenAI nicht betreffen. Das würde dann heißen, es käme nur wenig Geld oder im Verhältnis wenig Geld zusammen und wir hätten natürlich einen Wettbewerbsnachteil für Unternehmen in der Schweiz. Also das heißt, von daher sind eigentlich die urheberrechtlichen Mechanismen oder eigentlich die Mechanismen mit dieser gesetzlichen Lizenz sehr beschränkt, weil wir halt eben nicht OpenAI zur Kasse bitten können.
Also es wäre eigentlich eine Bestrafung der digitalen Souveränität, wenn man sagen würde, wir wollen Schweizer LLMs haben, dann müssen die bezahlen und alle anderen nicht.
Genau, oder das würde halt eben nur funktionieren, wenn jetzt zum Beispiel die USA eine ähnliche Regelung hätte und eben da die Gelder dann von OpenAI eingezogen würden in den USA und dann das international verteilt würde, wie das eben sonst im Urheberrecht der Fall ist.
Ja, und die Urheberrechtsbeurteilung in den USA über Fair Use, das sie ja nutzen, ist eine komplett andere Diskussion als im europäischen Kontext. Und wie gesagt, China wird dann nochmals eine andere Haltung dazu haben. Und was auch zu sagen ist, eben für Kulturschaffende geht es ja häufig auch darum, die Kleinen noch profitieren zu lassen. Aber ihr könnt euch sicher sein, in der politischen Diskussion werden vor allem die Großen Lobbyisten haben, die für sie arbeiten. Also häufig bei solchen Gesetzgebungen kommen die Großen gut weg. Und das ist etwas, das man in der Musikszene kennt. Es gibt ein paar wenig Künstler, die sehr reich werden. An zweiter Stelle bekommen dann meistens die Labels oder die Filmemacher, also die Besitzer der jeweiligen Studios. Und da gibt es einen very, very long tail mit unendlich vielen engagierten Musikern, die mit irgendeinem Brotjob ihr Hobby finanzieren. Hm. Aber ja.
Genau, und daher, wenn wir dann zurückkommen, wenn wir tatsächlich eine Lösung möchten, dann kommen wir wahrscheinlich tatsächlich nicht darum herum, eben über andere Möglichkeiten nachzudenken. Wir haben es ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es dann eben eher darum geht, eine Digitalsteuer, eine Digitalabgabe, eine Steuer auf Werbung oder ähnliche Möglichkeiten zu erlassen, um dann diese Finanzierung für zum Beispiel demokratierelevanten Journalismus zu gewährleisten. Also am Ende des Tages kann man auch ganz einfach sagen, eigentlich braucht es auf irgendeine Art eine Steuer, die dann verteilt wird nach einem definierten Auftrag.
Ja, aber das wird noch eine sehr lange Diskussion.
Das ist es sicherlich. Ja, aber wir dürfen auch nicht der Versuchung erlegen, jetzt das Gefühl zu haben, irgendwie mit Motion Gössi oder mit einer Linksteuer etwas zu schaffen und eben das andere aus Acht zu lassen und dann zu merken in ein paar Jahren, hey, das bringt alles nichts und lass uns nochmals über eine Digitalsteuer nachdenken.
Ja, und ich denke, wichtig ist, dass man immer auch sieht, eben wo gewinnt man eigentlich als Gesellschaft oder als Volkswirtschaft durch die Nutzung von Daten und dass man dann Modelle findet, wie man diesen Gewinn oder diese Weiterentwicklung, diese Fortschritte, die man eben machen kann, wie man da einen fairen Ausgleich findet mit denen, die eben das Material eigentlich dazu geliefert haben in der eigenen oder anderen Form.
Nein, und mir ist die Diskussion tatsächlich sehr wichtig. Ich möchte die nicht möglichst schnell beenden. Ich mache selber, also hobbymäßig, seit bald 40 Jahren Musik. Und ich merke einfach häufig, dass Leute, die einen klassischen Beruf haben, teilweise völlig falsche Vorstellungen haben, was der Musikerberuf bedeutet, wo sie wirklich verdienen, was der Aufwand ist. Und es ist teilweise noch schwer zu erklären, weil andere Berufe kann man teilweise besser abrechnen, umzusetzen, was ist dieser Beruf wert, was kann man in Rechnung stellen, was nicht. Also wenn ein Musiker einen Auftritt hat, in der Stunde verdient er sehr, sehr gut, aber ein Musiker kann nicht 42 Stunden in der Woche in Rechnung stellen. Also davon würde er träumen. Also ich bin gerne bereit, diese Diskussion weiterzuführen, weil eben es ist ein anderes Modell von Arbeit, aber es ist eine sehr wichtige Arbeit von Journalisten, Künstlern etc. Kommen wir noch zu den Kurznachrichten und Fundstücken. Die Schweiz will eine eigene Chipfabrik bauen. Und zwar ist es die ETH, die hier doch schon recht weit fortgeschritten ist und rund 200 Millionen in der Nähe von Zürich investieren will. Wir verlinken zum Artikel der Watson. Und besonders im Fokus ist die Rüstungsindustrie.
Ja, es ist passiert, was man lange erwarten konnte, dass es irgendwann passiert. Tausende NutzerInnen haben persönliche ChatGPT-Gespräche öffentlich gemacht, indem sie einfach die richtigen Häken leider nicht gesetzt haben. Und die Inhalte, die reichen von intimen Geständnissen bis zu Geschäftsgeheimnissen. Wie konnte das passieren? Wenn ihr das wissen wollt und auch lesen wollt, wie ihr das selber verhindern könnt, dann findet ihr den Artikel vom Blick, verlinkt in den Shownotes.
Dann noch das dritte Fundstück, und zwar bietet nun Perplexity tatsächlich 34,5 Milliarden US-Dollar an Google für den Kauf des Chrome-Browsers. Wir haben über die Hintergründe ja auch schon diskutiert. Nun liegt das Angebot auf dem Tisch. Und als Klammerbemerkung, es bietet auch Ecosia mit, allerdings glaube ich, 0 Franken.
In einem speziellen Modell für den Klimaschutz. Lest selber.
Kommen wir zu den Veranstaltungen. Jugend Hackt ist unterwegs, ist in Zürich bereits erfolgreich über die Bühne gegangen letztes Wochenende. Die gleiche Veranstaltung in Bern steht noch an, und zwar am 5. und 7. September. Es hat noch einzelne freie Plätze. Es lohnt sich, eine absolut spannende Veranstaltung. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.